Ich bin wirklich so die Pippi Langstrumpf von klein auf. Also man hat zu mir oft gesagt als Kind, du bist wie ein Junge. Politik, behaupte ich, ist weniger Inhalt, sondern sehr viel Kommunikation. Mhm. Natürlich gibt es Situationen, wenn man auf dem Spielplatz ist mit dem Kind und die Leute teilweise ohne Respekt und ohne Höflichkeitsform einen wirklich auch scharf angehen. Da braucht es logisch auch einen scharfen Ton zurück.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute mache ich das mit der Bürgermeisterin von Scherms, Astrid Kuprian. Schön, dass Sie hier sind, Frau Kuprian.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie geht es Ihnen gerade?
Mir geht es sehr gut, recht gelassen. Wir hatten am Montag Gemeinderatssitzung, die Arbeitsgruppen und die ganzen Zuständigkeiten sind nunmehr besetzt und die Arbeit kann endlich losgehen.
Ist eigentlich seit 3 Monaten, dass die Gemeinderatswahlen geschlagen waren und 3 Monate später ist eigentlich eine lange Zeit, bis das richtig losgehen kann.
Es ist eine lange Zeit, die man aber sehr wohl auch benötigt. Also zunächst der erste Schritt mit dem Wahlergebnis muss Bürgermeister, Bürgermeisterin eine Empfehlung für den Gemeindeausschuss ausgeben. Das bedarf vieler Gespräche mit den diversen Parteien und Listen. Dann braucht man natürlich ein vertrautes Team, mit dem man gut auch arbeiten kann. Ein guter, gesunder Mix aus Kompetenz, aus Erfahrung, aus neuen Kräften zwischen Frauen und Männern, je nach Proporz natürlich auch die Sprachgruppen, die vertreten sein müssen. Dann findet die erste konstituierende Gemeinderatssitzung statt, wo auch die Wählbarkeiten festgestellt werden. Dann funktioniert der Ausschuss und beginnt die operative Tätigkeit. Und dann im Grunde macht sich die Bürgermeisterin auf den Weg und sagt, wie viel Bürgerbeteiligung oder wie viel Partizipation lasse ich zu, welche Arbeitsgruppen möchte ich installieren, also welche Zuständigkeiten sind von Gesetz her zu besetzen. Mhm. Und dort haben wir eben jetzt bis Mitte Juli Zeit, effektiv die ganzen Besetzungen zu machen. Mhm. Und somit dauert es ein Stück, auch urlaubsbedingt, die Gremien vollzählig zusammenzubekommen. Und für uns ist es ja das erste Mal jetzt, wo alles wieder steht und wo wir uns auf die Arbeit, auf das Neue wieder freuen.
Wir werden später noch ein bisschen näher darauf zurückkommen. Zuerst möchte ich gerne Sie ein bisschen vorstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht so gut kennen. Sie können, während ich das vortrage, gerne auch eingreifen, wenn ein Fehler dabei ist oder wenn Sie etwas ergänzt haben möchten, damit wir das für die Zukunft vervollständigen und richtigstellen, wenn was falsch ist. Sie wurden 1980 in Meran geboren, sind dann in Scherms aufgewachsen. Maturiert haben Sie an der Fachoberschule Marie Curie die biologische Fachrichtung in Meran und begannen anschließend in Innsbruck das Studium der Medizin, jedoch nur für ein Semester. In den folgenden 3 Jahren arbeiteten Sie in der Verwaltung unterschiedlicher Kanzleien, unter anderem auch beim Bauernbund. Im Herbst 2003 begannen Sie das 3-jährige Studium der Kinderkrankenpflege an der Claudiana in Bozen, arbeiteten später ein halbes Jahr lang auf der Neugeborenenstation am Krankenhaus Meran. Und in Ihrem Lebenslauf steht dann Berufsunfähigkeit aufgrund eines Freizeitunfalles, weil Sie irgendwie die linke Hand sich verletzt haben und dann nur mehr eingeschränkt nutzen konnten. Aber vielleicht können Sie uns später mehr darüber erzählen. Anschließend arbeiteten Sie als freiberufliche Projektmanagerin, dann als Leiterin des Veranstaltungszentrums KIM in Meran. Im Frühjahr 2014 wurden Sie Geschäftsführerin der Arbeitnehmer in der SVP. Bis 2017 waren wir also quasi Nachbarn. Dann arbeiteten Sie wieder als freiberufliche Marketingmanagerin, seit Dezember 2017 als Unternehmensberaterin, Digitalisierungs- und Innovationsberaterin. Politisch sind Sie seit 2002 bereits aktiv, als Gemeinderätin in Scherms, stellvertretende SVP-Bezirksfrauenreferentin des Burggrafenamtes und seit 2020 Bürgermeisterin der Gemeinde Scherms. Und mit Ihrer Tochter und Ihrem Mann leben Sie auch in Scherms. Ich könnte noch sehr viel mehr aufzählen, aber ich dachte mir, in komprimierter Form, das müsste so passen.
Das passt für mich komplett und ich denke, im Gespräch wird sicher die eine oder andere Frage darauf zurückkommen.
Wir wollen jetzt, damit Sie so richtig, Sie sind ja schon gelassen, haben Sie davor gesagt, dann starten wir jetzt auch gelassen in unser Gespräch mit ein paar ganz kurzen Fragen, bevor es dann eher länger wird. Ein paar Entweder-Oder-Fragen, Sie sollten sich dann schon entscheiden, aber Politikerinnen tun das ja eh sehr gerne und sehr gut meistens. Land oder Gemeinde?
Gemeinde.
SVP-Arbeitnehmer oder soziale Mitte?
Soziale Mitte.
Bibi Langstrumpf oder Annika?
Bibi Langstrumpf, eindeutig.
Online oder offline?
Online.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Philipp Achammer oder Dieter Steger?
Philipp Achammer.
Realpolitik oder Idealismus?
Realpolitik.
Lieber dafür oder lieber dagegen?
Immer dafür.
Wachstum oder Wohlstand?
Wachstum.
Kompromiss oder Konfrontation?
Kompromiss.
Ich habe es davor schon angesprochen, Sie sind seit 20 Jahren gemeindepolitisch aktiv, also so ein bisschen fast schon das halbe Leben, so salopp daher gesagt. Sie waren Gemeinderätin, Gemeindereferentin und dann Bürgermeisterin und sind es immer noch. Wieso haben Sie sich für die Politik entschieden?
Ich muss sagen, dass ich bereits mit 15 Jahren Ortsleiterin der Bauernjugend war bei uns im Dorf. Und der vorpolitische Raum hat mich eigentlich sehr interessiert und fasziniert, dass man Dinge einfach weitertragen kann, Dinge bewegen kann. Und so kam es dann auch eigentlich über Jugendorganisationen, dass ich mich als Jugendvertretung in den SVP-Ortsausschuss wählen lassen habe. Und als es dann zur ersten Gemeinderatswahl kam, haben wir auch händeringend Frauen und Männer gesucht und auf mich kam eigentlich so niemand. Ausschlaggebend war ein Besuch des Ortsobmannes bei meinem Vater, der damals in diversen Vereinen tätig war und auch Vorsitzender eines der größten Vereine in unserem Dorf des Familienverbandes war. Und der war absolut nicht politisch und der hat dann gesagt, ja, wieso fragt sie nicht die Astrid? Mhm. So. Und so kam es dann, dass ich gefragt wurde und dann relativ jung mit 25 Jahren das erste Mal in den Gemeinderat gewählt wurde.
Gibt es einen politischen Moment, der Sie besonders geprägt hat?
Sehr viele Momente und Gott sei Dank prägen mich Woche für Woche in meiner politischen Tätigkeit. Das ist das Salz in der Suppe, warum mich dieser Job so sehr reizt. Mhm. Aber im Positiven wie im Negativen. Es gibt wunderschöne positive Erlebnisse, wo man sich mitfreuen kann über Erfolge, über einzelne Lebensereignisse der Bevölkerung oder über Projekte, die man realisiert. Und es gibt natürlich im Negativen, man leidet auch im Negativen über Schicksalsschläge, man kennt sich untereinander oder wenn Streitereien sind oder wo es zu Gerichtsverfahren kommt. Also dort leidet man natürlich auch ein Stück weit mit, man ist ja auch Mensch.
Aber politischer Moment meinte ich durchaus auch im Großen, manchmal, also Weltgeschehen, national. Manchmal gibt es so Ereignisse, die einen prägen, die einem ja in der Erinnerung bleiben und die einen vielleicht auch beschäftigen. Gibt es so etwas oder hat es sowas mal gegeben?
Ich kann Ihnen jetzt nicht ein einzelnes Ereignis nennen, aber ich bin wirklich so die Pippi Langstrumpf von klein auf. Also man hat zu mir oft gesagt als Kind, du bist wie ein Junge. Weil ich mir
Warum?
Noch nie etwas gefallen lassen habe, weil ich gerne für mich gesprochen habe. Es gibt so Situationen, wo mein Vater oft bei einer Einladung gesagt hat, so im Namen der Familie möchte ich mich bedanken, wo ich oft gesagt habe, ich danke schon selbst. Und so kam das so, dass ich als Kind eigentlich vielleicht recht aufmüpfig war und eigentlich für meine Rechte und Interessen immer eingestanden bin und ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden habe, wo ich einfach auch immer schon für andere Menschen, die vielleicht nicht eine laute Stimme haben, auch gesprochen habe und weiterhin auch gerne spreche.
Wie ist das angekommen, diese Aufmüpfigkeit?
Bei meinen Eltern mäßig.
Sie haben sich damit arrangiert.
Also ich erlebe das gerade jetzt wieder. Meine Tochter ist 5 Jahre und ich habe wirklich ein Minimi vor mir, nicht nur optisch, sondern es spiegelt mich sehr. Und man sagt ja immer, bevor man selber Kinder hat, soll man das innere Kind heilen. Und das habe ich tatsächlich versucht zu machen. Aber es ist echt spannend, manches steckt in den Genen.
Sie triggert sie, trotz dessen, dass sie das innere Kind geheilt haben. Also sie Also fordert sie ihre kleine Tochter?
Sie fordert mich im Positiven. Ich bin durchaus stolz auch über diese Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften, weil ich habe gelernt dann im Leben, dass gerade diese Eigenschaften einem wirklich weiterbringen.
Und wahrscheinlich auch durchaus, nehme ich jetzt mal an, im Amt einer Bürgermeisterin kann das auch nicht schaden, eine gewisse Aufmüpfigkeit, gewisse Hartnäckigkeit oder auch Beharrlichkeit.
Also das Amt erfordert sehr viel Kompetenzen, also nicht nur inhaltlicher Natur, sondern man muss vor allem Menschen mögen, man muss zuhören können, man muss empathisch sein. Ja. Politik, behaupte ich, ist weniger Inhalt, sondern sehr viel Kommunikation. Mhm. Vor allem, was ich auch jetzt nach den ersten 4,5 Jahren gelernt habe, nicht so sehr Arbeit im Hintergrund, sondern sehr viel mehr Kommunikation über das, was man macht, weil man kann noch so fleißig und emsig sein und was weiterbringen programmatisch, wenn es dann nicht am Bürger oder an der Bürgerin wirklich ankommt, weil sie es schlichtweg nicht wissen.
Worin liegt der Reiz aber, Bürgermeisterin zu sein?
Am Gestalten, eindeutig.
Das ist immer so diese Antwort, Gestalten. Was heißt das? Also Politiker geben gerne diese Antwort.
Also Gestalten umfasst als Politikerin sehr viel. Also einerseits, manche verstehen Politik als Macht, manche verstehen Politik als Verantwortung und ich sehe meine Funktion in der Verantwortung. Mhm. Und Verantwortung kann vielfältig sein. Kann für die Natur, für die Landschaft sein, kann wirklich für das Ökonomische sein, aber durchaus für das Soziale. Und wir sind die Kümmererinnen für die Gemeinschaft. Das heißt, es gibt 360 Grad, wo wir uns einbringen können und wir begleiten die Menschen wirklich im Lauf des Lebens, wenn man so will, von der Wiege bis zur Bahre. Ja. Man kann oft im Kleinen mit wenig Geld sehr, sehr viel bewirken. Es sind nicht immer die großen Investitionen, die Millionenprojekte sind, wo man dann sichtbar machen kann, was man umgesetzt hat, sondern es geht vielmehr in dieser Position auch die Verantwortung für die nächsten Generationen zu tragen. Und deshalb, glaube ich, spürt man auch oft bei uns diese Verantwortung, wirklich die Entscheidungen, wirklich eine Entscheidung hat Gewicht. Wenn ich jetzt eine Idee habe und bestimmte Schritte einleite, dann ist es jetzt nicht Daily Business, also was 1-2 Tage wirkt, sondern unter anderem schreiben wir Geschichte. Also wir verändern wirklich unsere Gemeinschaft, unsere Gesellschaft, unsere Infrastruktur, die ganze Gemeindeentwicklung. Mhm. Und untereinander scherzen wir oft, ja, es ist ein Virus. Es ist ein Politvirus, entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Deshalb manche steigen ein und sind dann schnell wieder weg. Und viele, die sagen, okay, jetzt brauche ich eine Zeit, bis ich mich zurechtfinde, bis ich die Netzwerke habe, bis ich die Kompetenzen habe, bis ich auch eine bestimmte Gelassenheit und Sicherheit im Handeln habe. Aber dann, ja, bleiben einfach viele lang, weil es wirklich eine würdevolle, ganz eine ehrenvolle und eine tolle, inspirierende Aufgabe ist.
Sie sprechen von Virus, ich würde von Droge sprechen. Also, Politik als Droge.
Unter Droge verstehe ich eine Abhängigkeit, deshalb spreche ich eher lieber von Leidenschaft.
Das heißt, den Virus wird man vielleicht wieder los.
Wenn man möchte. Hm.
Man kann auch seine Sucht bekämpfen.
Kann man auch, aber Droge ist für mich negativ konnotierter Begriff, deshalb spreche ich lieber im Positiven. Mhm. Sie haben mich davor auch...
Suchtpotenzial vielleicht, können wir uns darauf
einigen. Könnte es haben, aber ich zumindest verstehe Politik so, dass ich nicht das Suchtpotenzial haben möchte, sondern ich möchte selbst entscheiden können, wenn ich wirklich sage, so, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich gestaltet und es ist alles an einem guten Punkt, wo man einfach ja, sich zurücklehnen kann und alles ist in guten Händen.
Sie sind ja eine, wenn ich das so sagen darf, sehr selbstbewusste und auch ehrgeizige Frau. 2020 gründeten Sie mit Ihrem Lebenspartner ein Unternehmen.
Und mit meinem Bruder.
Und mit Ihrem Bruder. Und dann, das war alles im selben Jahr, einen Monat vor der Wahl zur Bürgermeisterin, bekam es ihre kleine Tochter. Das war alles 2020.
2020 war mein Mega-Jahr, ja.
Sie sagten einmal zu mir, das Ganze ist natürlich eine Mega-Herausforderung. Warum glaubten Sie, dieses Amt bewältigen zu können?
2020 war ein besonderes Jahr für jeden von uns in der Gesellschaft, aber für mich vielleicht in 2-3-facher Art und Weise. Wie gesagt,
für jene, die es vergessen haben, 2020, Beginn der Pandemie.
Genau, ich habe im Januar gemeinsam mit meinem Bruder und mit meinem Lebensgefährten ein Unternehmen gegründet. Im Februar ist die Pandemie gestartet. Ich war damals Gemeindereferentin und wenn man so möchte auch Papabile für das Amt. Wir müssen uns erinnern, dass die Gemeinderatswahlen für Mai 2020 angesetzt waren. Und es kam zu dieser Situation, dass ich eigentlich viele bewusst die Frage gestellt habe, was macht es gerade das Virus mit unserer Gesellschaft? Möchte ich mich exponieren? Besinne ich mich vielleicht auf meine kleine Realität? Möchte ich mich eher zurückziehen? Auch das Ehrenamt war damals so im Wanken. Mhm. Es war nie mein Ziel, Bürgermeisterin zu werden, muss ich sagen. Ich hätte gerne wieder kandidiert als Gemeindereferentin, mich eingebracht. Aber es kam dann so, dass niemand vom Gemeindeausschuss bereit war, weiterzumachen. Mhm. Und das ist für mich etwas, das nicht geht. Also wenn ich etwas beginne, trage ich die Verantwortung und ich kann nicht ein Schiff verlassen. Das bin ich nicht der Typ. Ich wusste natürlich für mich schon, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dachte mir, hui, natürlich jetzt Unternehmen, Schwangerschaft und die Gemeinde leiten. Mhm. Die Gemeinde leiten habe ich mir aber sehr wohl zugetraut, da ich, wie gesagt, damals schon 15 Jahre Gemeinderatserfahrung hatte, schon im Gemeindeausschuss war und einfach von meinen Ausbildungen und Kompetenzen her einfach die klassische Führungskraft bin. Und deshalb, war es natürlich ein Hadern und Zweifeln. Es bedarf einiger Gespräche, auch einiger Frauen in der Politik, die mich bestärkt haben, in die Politik einzusteigen. Und eigentlich für mich war es ein ganz wesentlicher Aspekt zu sagen, wofür mache ich das? Genau für die nächste Generation, die ich gerade in mir trage. Schwanger ist man wenige Monate, aber das Amt dauert 5 Jahre. Es gab viel Zuspruch, interessanterweise auch von einigen älteren Herren zum Beispiel, die mir gesagt haben, ja, wenn ich tue, wer dann? Also das schaffst du. Und natürlich habe ich mich innerhalb der Familie abgesichert. Es braucht natürlich ein gutes familiäres Netz, um das meistern zu können. Und das braucht es wie jede Familie jeden Tag das zu bestreiten hat, natürlich umso mehr, wenn man im öffentlichen Licht, im öffentlichen Leben steht.
Wie sehr nervt es Sie manchmal, die Frau, und vielleicht nervt sie immer noch, und ich stelle sie jetzt ja auch, wie schafft man das als Mutter? Also die Frage ist eher, wie sehr nervt sie das? Also nicht, wie sie es schaffen, sondern meine Frage ist, wie sehr nervt sie dieser Satz und diese Frage?
Also ich muss wirklich sagen, dass ich meine Grenzen zu Beginn gleich abgesteckt habe. Also wenn es Situationen gab, zum Beispiel auch im Kindergarten, habe ich ganz klar gesagt, sobald ich bei der Tür hereinkomme, bin ich Mutter und nicht Bürgermeisterin. Sollte es Redebedarf geben, dann bitte danach. Also ihr könnt mich zu jeder Zeit, mittlerweile wissen sie ja auch, über jedes Medium erreichen. Das ist auch so ein Novum, dass man, früher gab es die Post und heutzutage erwischt man 6 Kanäle, wo man eine Bürgermeisterin, einen Bürgermeister erreichen kann.
Hat auch und Nachteile.
Das hat Nachteile. Es natürlich gibt Situationen, wenn man auf dem Spielplatz ist mit dem Kind und die Leute teilweise ohne Respekt und ohne Höflichkeitsform einen wirklich auch scharf angehen. Da braucht es logisch auch einen scharfen Ton zurück, zu sagen, so, gerne danach, aber jetzt bin ich privat hier und nicht vor meinem Kind.
In vielen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern, die etwas Ähnliches rückmelden, dass viele Menschen mittlerweile die Grenze nicht mehr sehen, wenn jemand jetzt wirklich privat unterwegs ist, vor allem wenn er mit der Familie unterwegs ist, mit Kindern unterwegs ist, dass man da auch einfach drüber fährt und trotzdem jemanden anschreit, beschimpft, wo man sagt, ich habe kein Problem, aber bitte, wenn ich dann in einer anderen Situation bin oder wenn ich nicht mit meiner Familie unterwegs bin, ist eigentlich schon sehr traurig, was das über unsere Gesellschaft aussagt.
Es wird immer trauriger. Also ich habe es wirklich jetzt in den 2 Jahrzehnten, wo ich politisch tätig bin, wirklich miterleben können. Vielleicht ist es auch ein Novum, dass wir jetzt mit recht jungen Jahren auch in die Politik einsteigen, dass vielleicht da auch der Respekt fehlt. Vor allem, man kennt mich, seit ich 5 Jahre alt bin, im eigenen Dorf. Und natürlich, manche sehen einem halt immer noch das Mädchen von nebenan. Manche, ich sage das dann auch oft, eines ist Respekt vor der Person zu haben und eines ist Respekt vor dem Amt zu haben. Und wenn du es nicht schaffst, Respekt vor dem Amt zu haben, sollte zumindest so viel Respekt und Höflichkeit übrig bleiben für den Menschen. Das können viele wirklich nicht unterscheiden und das sind auch die Punkte, die mir manchmal zu schaffen machen, wenn ich ehrlich bin, Situationen, wo man einfach entscheiden muss. Es gibt immer bei einer Entscheidung jene, die es befürworten und vielleicht, ich möchte nicht von Gewinnern und Verlierern sprechen, aber jene, die es befürworten und die es vielleicht anders sehen, eine andere Sichtweise haben oder die vielleicht auch eine Sanktion spüren, die dann nicht unterscheiden kann, dass ich eigentlich die Gesetze einhalten muss auf Gemeindeebene und dafür sorgen muss, dass es funktioniert. Und die dann wirklich nicht mehr imstande sind, einem zu grüßen zum Beispiel, die wirklich so weit gehen, dass man das Amt nicht von der Person trennen
Echt?
Kann. Ja, das gibt es leider.
Was muss man als Bürgermeisterin heute aushalten?
Allerhand. Na, auch in den Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die können Ihnen das alle bestätigen. Also der Ton ist rauer geworden, die Zeiten schneller. Also wie gesagt, früher hat man mit Schreibmaschine, mit Bedacht was geschrieben. Es war mal vielleicht eine Woche unterwegs. Man hat das geprüft, hatte Zeit, hatte wieder zurückgeschrieben. Der andere hatte Geduld und es ging dann weiter. Heutzutage im besten Fall kommen 50 Mails jetzt in der Zeit, wo ich hier bei Ihnen bin. Jede erfordert eine Weiterleitung, eine Antwort, eine Entscheidung. Und bestenfalls habe ich in einer Stunde alles wieder retour wie mein Bumerang. Und das hat natürlich an Komplexität, an, ja wirklich, an Druck, auch an Zeit einfach enorm zugenommen. Was natürlich auch erfordert, ich gebe es selber zu, Sie haben es vorhin auch angesprochen, ich bin eine ehrgeizige Person und neige leider zum Perfektionismus.
Hohen Anspruch an sich selbst.
Habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, wo ich auch gelassener jetzt bin, muss ich sagen. Den hohen Anspruch habe ich gelernt, ja, ein bisschen zurückzuschraufen, weil einfach nicht alles mit hohem Anspruch in 24 Stunden am Tag einfach Platz findet.
24 Stunden sind 24 Stunden. Die werden nicht mehr.
Für jeden gleich habe ich gelernt, wobei ich viele Jahre empfunden habe, dass mein Tag doch länger dauert wie für manche anderen.
Wie Sie selbst angesprochen haben, es hat sich was verändert. Wie soll ich es nennen? Eben diese Schranke, die weggefallen ist, also Menschen eben Respekt vor dem Amt. Warum hat sich das verändert?
Ich kann es mir selbst nicht erklären, aber ich empfinde es wirklich so. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich hatte vor 2 Wochen eine 100-Jährige, unsere älteste Bürgerin, zum 100. gratuliert und die hat fast einen Kniefall gemacht. Also vor 100 Jahren, sage ich mal, in der Zeit, wo sie jetzt aufgewachsen ist, war natürlich die Lehrperson, der Pfarrer und der Bürgermeister so klassisch, wie man das auch, Don Camillo und Pepone.
Männliche Personen vor allem.
Männliche Personen, Respektpersonen. Ich habe scherzhaft zu unserem Pfarrer im Dorf auch manches Mal schon gesagt, ja, früher wäre der Bürgermeister jetzt zu dir gekommen und du hättest am Sonntag von der Kanzel mal ordentlich einen abgelassen und alles wäre wieder gut gewesen. Das funktioniert
heute. Weil niemand in der Kirche ist.
Nicht mehr, weil natürlich die Zielgruppe kleiner wird, weil stressbedingt jeder ja wirklich versucht, vom ganzen Stress des Alltags am Wochenende einmal zu regenerieren, um wieder den Alltag der nächsten Woche zu schaffen. So bekomme ich es vielfach mit. Und andere wiederum, die einfach sagen, schau, es läuft ja und ich kümmere mich ja gar nicht.
Man müsste sich vielleicht ein neues Format ausdenken für dieses Triumvirat Pfarrer, Bürgermeisterin und Lehrpersonen.
Ja, es funktioniert.
Für die heutige Zeit.
Ja, es hat vielleicht auch zu tun, dass das System größer geworden ist. Es gibt ja nicht mehr die Lehrerin oder den Lehrer an der Schule, sondern eine Vielzahl. Es gibt ja auch nicht mehr den Pfarrer, den klassischen, sondern in der Seelsorgeeinheit. Also es haben sich die Systeme geändert. Und genauso waren es früher so Bürgermeister, so Institutionen, entweder der klassische Wirt im Dorf oder der Kaufmann. Und mittlerweile sind alle Berufe einfach vertreten. Wir haben sehr viele kleine Gemeinden, wo der Bürgermeister einfach nicht also Vollzeit die ganze Zeit auch im Amt präsent ist oder in der Gemeinde präsent. Das heißt, es haben sich natürlich die Systeme geändert, natürlich auch die Herausforderung der Bürger. Und vielleicht hat sich es auch geändert, dass wirklich, wenn man nicht wirklich ein Problem hat, wendet man sich vielleicht auch nicht an den Bürgermeister, die Bürgermeisterin. Und dort ist das Fass halt meistens schon relativ voll, wo manchmal wirklich dann das Respekt fehlt. Meine Methode ist wirklich, auch sollte es nur schriftlich eingehen oder über Social Medias, dass ich wirklich zu einem Gespräch lade. Ich möchte die Person kennenlernen. Ich nehme ja wirklich die Zeit zuzuhören und meistens geht es wirklich nur darum, gehört zu werden. Und nach einem kurzen Gespräch ist das Anliegen eigentlich recht klein und meistens findet man eine Lösung. Oder ich mache oft Beweisumkehr, dass ich sage, so, wenn du jetzt in meiner Situation wärst und das Anliegen jetzt hören würdest, also was wäre die Lösung? Versetz dich in meine Situation? Oder da kommt mir natürlich meine berufliche Ausbildung sehr zugute, was vorhin im Lebenslauf nicht so noch hervorgekommen ist, dass ich wirklich ein Weiterbildungsjunkie bin und wirklich die Dinge aus Interesse, aus diversen Sichtweisen immer anhören und durchdenken muss.
Sie haben jetzt mehrmals schon angesprochen, welche Fähigkeiten oder welche Eigenschaften gut sind für ein Bürgermeisterinnenamt und auch angedeutet, aufgrund ihrer Ausbildungen, wo sie bestimmte Dinge gut handeln können, vielleicht besser als andere, sage ich jetzt mal. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen, wo sie vielleicht inhaltlich, kommunikativ sich besser einbringen können in die Gemeinde, als das andere tun könnten.
Besser als andere traue ich mich nicht, das jetzt das sag zu behaupten. Das sage ich jetzt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr kompetente, engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in unserem Land haben. Auch die Wahlergebnisse sprechen für sich.
Also, aber ich spreche durchaus auch von Ihrer Gemeinde.
Also von meiner Gemeinde kann ich sagen, dass mir wirklich der Mensch am Herzen liegt. Also ich möchte den Mensch verstehen. Ich nehme ja sehr viel Zeit für Menschen, die Anliegen aufzunehmen. Mhm. Also es kommen vielleicht bei einer Bürgermeisterin auch vielleicht persönlichere Dinge zur Sprache. Oder Menschen kommen vielleicht in den Sprechstunden auch mit mehr persönlicheren Themen. Aber ich habe von meiner Ausbildung her, ich sehe das immer ganzheitlich. Also ich versuche wirklich alle Seiten, alle Aspekte zu prüfen, mit wirklich in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Ich bin jemand, der schnell Entscheidungen trifft, der dann sehr kongruent den Weg weitergeht. Also wenn ich ein Ja gebe, ist es ein Ja. Und wenn es ein Nein ist, wird es ein Nein auch bleiben. Und das muss ich wirklich sagen, schätzen die Menschen. Und das braucht es in der Politik. Also diese Standhaftigkeit, nicht wie ein Fähnchen im Wind, heute so in einem Jahr anders. Also das ist sehr, sehr wichtig. Man weiß bei mir, woran man liegt.
Und Sie sind auch nicht jemand, der die Dinge aussitzt, sondern relativ schnell, klar, entscheidet, kommuniziert, aber sind jetzt aber auch keine Instinktpolitikerin, oder schon?
Ich bin Kopf- und Herzmensch in einem, sage ich immer. Ich bin in erster Linie Kopfmensch, dass ich im Blitz schnelle Dinge analysiere. Ich habe eine gute Fähigkeit, komplexe Dinge wirklich gut zu analysieren, aus den verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, und ich sehe eine Krise oder ein Problem wirklich immer als Chance und als Wachstum. Ich bin ja auch Innovationsberaterin, also mich fasziniert das. Und auch persönlich Schicksalsschläge haben mich immer größer, stärker gemacht. Man kann nur, wenn man wirklich auch Krisen selbst durchlebt hat, also auch wirklich erfolgreich sein oder wirklich auch gute, fundierte Entscheidungen treffen. Auch die Lebenserfahrung spielt einem da schon mit, muss man sagen, positiv. Deshalb, man wird ja auch gelassener. Vielleicht früher habe ich eher für etwas gekämpft, wo ich mir denke, ja, Es zahlt sich nicht aus, oder ich kann heutzutage auch eher jemandem Recht geben, wo ich sage, da passiert jetzt, nicht da kriege ich keine Zacke aus der Krone, wie man so schön sagt. Also ich bin im Film gelassener, aber vor allem im Amt auch viel resilienter geworden in schwierigen Situationen, wo ich denke, ich habe schon meinen Erfahrungsschatz im Leben oder in der Politik, den ich mitbringe. Man kann zurückgreifen, wie habe ich das bisher gelöst, wie viel Kraft wirklich auch aus einer schwierigen Situation hervorgeht. Also das habe ich öfters im Leben schon erlebt.
Weil ich jetzt schon mehrmals Ihren Lebenslauf angesprochen habe, da kann man ja auch unter persönlichen Kompetenzen hinschreiben, wie man sich selbst einschätzt. Ich finde das immer sehr interessant, wenn man Menschen so persönlich fragt, wo sind deine Kompetenzen, tun sich sehr viele schwer, verständlich, sich selbst einzuschätzen und vielleicht sogar öffentlich was Gutes über sich zu sagen, das schaffen nicht viele. Sie haben sehr viele schöne Eigenschaften, Sie haben sie auch schon angesprochen, kontaktfreudig, Verhandlungsgeschick, Einfühlungsvermögen, gutes Auftreten und so weiter. Ich frage jetzt die Gegenfrage, wenn auch ein Feld wäre in so einem Lebenslauf, wo Schwächen stehen würde, was würden Sie da hineinschreiben?
Mein Perfektionismus, also der fordert mich sehr, also wie gesagt, mit dem Alter und vielleicht jetzt auch das Muttersein hat mich auch gelehrt, gelassener zu sein, nicht immer alles eben hundertprozentig ausführen zu müssen und einfach in meinem politischen Umfeld, zum Beispiel mein Vizebürgermeister hat mir gesagt, wenn du nur halb so gut irgendwo hinkommen würdest, dann würde es auch noch gut ausschauen. Und das war so eine Aussage, die ich sehr dankend entgegengenommen habe, wo ich mir denke, oh, gerade am Anfang als Bürgermeisterin hat man den Anspruch, gut zu sein. Also alle Augen sind auf einen gerichtet, natürlich in einer Krisensituation die Gemeinde zu übernehmen, zuerst mal als Frau die Gemeinde zu führen, dann natürlich das Kind zu schaukeln, weil sie war im Monat alt. Im wahrsten
Sinne des Wortes.
Genau, und da habe ich selbst gespürt, dass viel Erwartung und Druck da war, aber den größten Druck habe ich mir wahrscheinlich selbst gemacht.
Woher kommt dieser Perfektionismus?
Vielleicht in die Wiege gelegt, aber auch vielleicht geschult.
Was heißt in die Wiege gelegt?
In die Wiege gelegt, dass ich, glaube ich, in diesem Sinne recht gute Gene habe, im Sinne von tollen Eigenschaften, dass ich mir fast alle Namen merken kann, alle Gesichter, dazu weiß, wo ich den Mensch kennengelernt habe, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe und mir das Netzwerk merken kann.
Fotografisches Gedächtnis.
Ein sehr fotografisches Gedächtnis, aber auch ein sehr logisches Gedächtnis. Mhm. Das habe ich eindeutig in die Wiege gelegt bekommen und sind großartige Fähigkeiten, in der Politik tätig zu sein.
Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Das ist zum einen aber...
Positiv wie negativ.
Ja, absolut, absolut. Aber der Perfektionismus, das ist irgendwie so ein Antrieb dahinter. Was ist Ihr Antrieb?
Was ist mein Antrieb? Für Menschen was tun zu können, wirklich wahr. Also ich mache das nicht für mich. Ich mache das nicht als Erfolgsdenken, wie ich vorhin gesagt habe. Ich trage gerne die Verantwortung und ich finde es schön, für Menschen Verantwortung tragen zu dürfen.
Sie haben gesagt, in die Wiege gelegt. Mhm. Da frage ich mich, wie Sie auch aufgewachsen sind. Mhm. Vielleicht können Sie ein bisschen uns darüber erzählen. Wie sind Sie aufgewachsen? Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Wie ist das familiäre Umfeld?
Ich bin, wie gesagt, in Meran geboren. Ich war bis zu meinem 5. Lebensjahr mit meiner Familie in Untermais. Ich bin dort in den Kindergarten gegangen und meine Eltern, also beide Arbeitnehmer, mein Vater ist Gärtner, meine Mutter ist OP-Schwester. Krankenschwester also, sind wir mit 5 Jahren nach Tscherms gekommen, da meine Eltern ein altes Bauernhaus gemietet hatten, inmitten von Weinbergen und Apfelanlagen unterhalb von Schloss Lebenberg.
Schön.
Also dem Wahrzeichen von Tscherms, wenn man so will. Also sehr in der Natur eingebettet, sehr eine schöne, behütete Kindheit, sehr viel Freiheit im Sinne, da kommt das eben her, so wie ein Junge, weil ich immer in der Freiheit draußen. War, draußen gespielt habe, viel mit dem Rad unterwegs, viel mit Nachbarnkindern und die Freiheit genossen habe.
Haben Sie noch Geschwister?
Ich war Einzelkind. Mein Bruder ist Nachzügler mit 11,5 Jahren Abstand. Ich habe eine sehr starke Bindung zu meinem Bruder. Ich hatte eine ruhige Pubertät, da ich mich fast als Ersatzmutter gesehen habe. In der Jugend habe ich mich sehr um meinen kleinen Bruder gekümmert auch und habe die Verantwortung auch da schon oder sehr stark auch für ihn einfach empfunden. Und ansonsten von den Genen her, wenn wir so wollen, überspringt oft einmal manche Fähigkeit oder
Generation.
Auch eine Generation. Und so ist es auch bei mir. Also ich habe sehr viel von meiner Großmutter mütterlicherseits übernommen oder auch sehr viele Fähigkeiten für ihr. Und die war Lehrerin im Dorf, eine Institution.
Okay. Was war das für eine Frau?
Eine wunderbare Frau, also kleiner, aber oho, also von der körperlichen Statur her sehr klein und zierlich, im Gegenteil zu mir. Also da komme ich der Großmutter an, väterlicherseits ganz nahe. Überhaupt sind die Frauen Vorbilder in der Familie, möchte ich so sagen. Ich habe sehr starke Großmütter erlebt, also wirklich im heutigen Jargon Familienmanagerinnen. Sehr selbstbewusst, sehr stark, in der Gesellschaft sehr anerkannt, möchte ich sagen. Und meine Großmutter hat Großartiges geleistet. Also sie war bis zur Pensionierung Lehrerin, Schulleiterin und wenn man so will, in einer Berggemeinde. In Rabenstein. Also meine Familie ist, wie gesagt, erst nach Tscherms gezogen. Meine Eltern stammen beide aus dem Passaiertal. Meine Mutter sogar ganz aus dem hinteren Passaiertal, aus Rabenstein. Mein Großvater war dort Wirtssohn und meine Großmutter die Lehrerin, die von Hafling stammend in das hinterste Passaiertal kam und sich dort verliebt hat und dann hängen geblieben und bis zum Schluss eigentlich eine totale Psairerin war, wenn man so will. 9 Kinder erzogen hat, sich um alles gekümmert hat. Damals gab es ja noch die Ganztagesschule. Auch von den Zeiten her wirklich auch intensive Zeiten gelebt hat. Und dort gibt es auch ganz viele Geschichten, die sie einfach mir erzählt hat, die sehr beeindruckend waren, wo sie ihre Frau gestanden ist.
Und sie durften sie noch lange erleben, ihre Großmutter?
Ja, meine Großmutter ist Gott sei Dank 98 Schön. Jahre alt geworden und war bis zuletzt wirklich ein großes Vorbild an Menschlichkeit, an Großzügigkeit und an Wissen. Sie hat bis zum Schluss dieses Gehirn unter Anführungszeichen gehabt, dass sie
es
wirklich
war noch fit im Kopf.
Absolut im Kopf. Sie hat immer gesagt, schau, ich bin wie ein Mädchen, aber leider der Körper ist alt. Sie hätte noch gerne 100 Jahre gelebt. Das sagt sehr viel über einen Menschen aus, aber auch wirklich, dass sich kümmern für und das Interesse für die Gemeinschaft und die Gesellschaft. Es gibt so Beispiele, also es gab kein Gespräch, wo es nicht darum ging, wie geht's in der Welt.
Ehrlich?
Also damals so noch, bevor sie gestorben ist, war so intensive Zeit Afghanistan, war ich richtig Thema, wo die meisten bei uns das in den Schlagzeilen weggehört haben, aber das hat sie beschäftigt.
Dann das ist ja wissbegierig bis zum Schluss.
Wissbegierig, innovativ bis zum Schluss. Also als ich mit dem ersten iPad mittlerweile auch vor 20 Jahren ankam, da hat sie gesagt, ja wie, haben das jetzt alle Frauen in der Handtasche, da war sie schon im Altersheim, war absolut fasziniert, dass ich die Tageszeitungen so abonniert habe und auf dem iPad bis heute ohne Papier täglich lese. Das ist mein, bevor ich noch aufstehe, immer noch mein erstes Ritual in der Früh. Und heutzutage habe ich mir bei der Herfahrt heute gedacht, würde ich mit ihr über KI diskutieren.
Können Sie das mit Ihren Eltern auch oder war das speziell immer mit der Großmutter?
Das war speziell mit meiner Großmutter.
Mit den Eltern nicht so?
Vielleicht mit den Eltern hat man im Alltag viel zu tun oder hat vielleicht auch so Reibungspunkte und meine Großmutter war immer die, die mich verstanden hat, ähnliche Interessen hatte, ja, die ich gesucht habe.
Das heißt, wenn ich die Frage stellen würde, wer hat sie am meisten geprägt, würden Sie vielleicht am ehesten noch sagen Großmutter?
Ja, die war meine Suffragette. Eindeutig. Auch so als Frau, als Vorbild, dass man auch wenn das Leben sozusagen einen herausfordert, dass man es schaffen kann.
Und dann war sie ihr Rückzugsort vielleicht auch
ja,
ein bisschen?
Ja, auch. Auch durch die Distanz. Man hatte ja nicht die Nähe, wie viele in einem Haus wohnen oder im selben Ort, sondern man musste ja hinfahren extra, was ja auch nicht immer so leicht war. Aber auch wenn meine Mutter wusste, es war so ein Thema oder zum Beispiel nach der Matura konnte nicht meine Mutter fragen, wie war es jetzt bei der Matura? Da wusste sie, ich bin bei der Oma. So Beispiele.
Ja, ist schön, wenn man eine solche Beziehung aufbauen kann und halten kann über so lange Jahre.
Wunderschön, ja.
Und weil Sie davor gesagt haben, die Berufe Ihrer Eltern genannt haben und dann den Umzug nach Czerms und den Bauernhof erwähnt haben, aber Ihre Eltern sind im Beruf geblieben. Das war einfach nur, den hat man gemietet, ohne zu bewirtschaften oder hat man mitbewirtschaftet?
Also wie gesagt, mein Vater, der ist Gärtner und deshalb war die Stadtwohnung nicht unseres. Und deshalb war es wirklich eine Riesenchance und wirklich eine wunderschöne Zeit, auch für meine Eltern, für meine Familie. Wir hatten die Bauerschaft aber nicht in Pacht. Das heißt, wir haben nur im Bauernhof gelebt, aber natürlich hatten alle Annehmlichkeiten vom Grundstück, von Terrassen, von Gärten. Also es gab sehr viel drumherum zu pflegen. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit für uns als Familie, bis meine Eltern dann effektiv im geförderten Wohnbau ein Reihenhaus gebaut haben. Da war ich aber schon 18 Jahre alt. Deshalb meine Heimat empfinde ich immer noch dort, wo ich aufgewachsen bin.
Weil Sie ganz am Beginn gesagt haben, Bauernjugend. Sie waren Mitglied oder haben mitgemacht. Warum geht man zur Bauernjugend, wenn man jetzt nicht so aus dem landwirtschaftlichen Kontext kommt?
Also die Bauernjugend ist für mich schlichtweg immer noch die Jugendorganisation, die Parität lebt. Also das hat mir sehr imponiert und auch da, die Bauernjugend hat sich sehr früh geöffnet, nicht nur für Bauernkinder, sondern auch solche, die einfach ja, sich einbringen möchte und auch für Traditionen und Brauchtum stehen und trotzdem für Moderne. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Deshalb war ich einfach recht früh schon immer bei Veranstaltungen dabei und ich kann gar nicht mehr sagen, wie es dazu gekommen ist, dass ich gefragt wurde, ob ich gleich in Führung gehe, weil ich war davor nicht im Ausschuss, sondern bin direkt als Ortsleiterin gewählt worden mit 15 Jahren und habe das dann wirklich echt mit Leidenschaft
gemacht. Mit 15 Jahren?
Ja.
Das Führen muss man können. Wieso können Sie das?
Es gibt nette Beispiele. Als ich am Bauernhof als Kind gespielt habe, war es immer so, dass ich Führungsrollen gespielt habe. Ich habe gekocht als Kind und war die Restaurantleiterin. Ich bin mit dem Rad durch die Gegend gefahren und ich war Taxifahrerin. Oder ich habe mit Vorliebe Doktorunterschriften geleistet, weil ich Apothekerin war. Also ich habe x Rollenspiele immer als Kind schon gespielt, wo ich in Führung war. Mhm. Ich kann es Ihnen nicht
erklären. Sie waren die Chefin.
Vielleicht auch, weil ich Einzelkind war, weil ich immer schon meine Stimme, meine Rechte wahrnehmen wollte. Also interessant bin ich eigentlich als Kind, ich will nicht sagen, damit geboren, aber als Kind.
Sie sind später nicht drum herum gekommen, dann doch irgendwo diesen Weg zu gehen. Weil eben, wenn man sich so anschaut, ihre vielen Fortbildungen, Ausbildungen und auch irgendwie die Suche, also wenn man ihn sich durchliest, hat man das Gefühl, da sucht jemand oder will auch viel ausprobieren, aber am Ende ebnet sich dann der Weg zum Richtigen hin. Täuscht der Eindruck oder war es ein bisschen so?
Also zunächst einmal war es immer mein Wunsch, Kinderärztin zu werden. Mhm. Also das hat mich sehr fasziniert seit dem Tag, dass mein Bruder geboren ist, also mit 1,10 Kilo, also wirklich als Frühgeborener. Und das hat mich fasziniert, was die Medizin imstande ist. Auch mein Beginn des Studiums. Und wie gesagt, bin ich sehr an meinem Bruder gehangen und hatte auch schon von Innsbruck aus, das war wie die Mutter vom Kind trennen. Also deshalb konnte ich nicht und bin wieder zurück. Ich wusste dann nicht so sehr, was ich mache, bin mal in die Arbeitswelt eingestiegen und habe mich aber dann doch für das Studium der Kinderkrankenpflege entschieden, weil ich gesagt habe, okay, Medizin und Pädiatrie fasziniert mich und möchte ich. Habe das Studium, wie gesagt, auch vollendet. Es gab dann einen saublöden Freizeitunfall, wo ich mir mein Handgelenk so schwer verletzt habe, dass ich effektiv keinen Finger mehr rühren konnte.
Und die linke Hand?
Die linke Hand, wo ich wirklich mit sehr viel Training und wirklich nur mit Willen wieder zurückgekommen bin, dass ich die Hand bewegen konnte, bin dann in den Beruf eingestiegen, habe wie gesagt ein halbes Jahr auf der Neugeborenenstation im Rainer Krankenhaus gearbeitet und es ist mir dann nochmal die Kapsel vom Gelenk gerissen. Eigentlich inoperabel. Ich habe dann doch die Entscheidung getroffen, dass ich es wage. Ich habe riskiert, dass wirklich die ganze Hand nicht mehr beweglich ist. Und habe mich wirklich nur mit 8 Stunden Therapie am Tag und eisernem Willen zurückgekämpft und kann meine Hand voll heutzutage, also ich soll nicht Schweres heben und so weiter, ich passe natürlich auf, aber ich kann meine Hand eigentlich ganz normal und ohne Einschränkung im Alltag bewegen.
Wie lange hat das gedauert?
Das Ganze fast 2 Jahre. Also es ist an einem unsinnigen Donnerstag passiert, wirklich unsinnig. Bin dann eben nach einer ersten OP habe ich im Herbst dann angefangen zu arbeiten und es ist dann im Winter eben nochmal gerissen und hatte dann eigentlich fast dieselbe Zeit nochmal. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, wenn du wirklich in der Krise steckst, eben bin ich der Mensch, ich bin ein Stehauffrau. Also wirklich, das war mein erster Schicksalsschlag, so jetzt kannst du das nicht mehr, was du dir gedacht hast. Ich war damals 26 Jahre alt. Und so, wo viele schon Familien gründen und so weiter, so, wo fängst du jetzt neu an? Und da hat mich immer eines bestärkt, zu sagen, was kann ich gut, was sind meine Fähigkeiten, wo bin ich vernetzt, womit kann ich mein Geld verdienen? Und bin dann eigentlich sofort in die Selbstständigkeit gegangen und habe gesagt, ich kann gut mit Menschen, ich kann gut kommunizieren, ich kann gut organisieren und ich habe ein sehr gutes Netzwerk. Und so habe ich mich sofort also weitergebildet im Bereich Projektmanagement, habe dort meine Ausbildung gemacht und bin eigentlich als Event- und Projektmanagerin gestartet. Und dann habe ich gewusst, okay, ich kann dort davon leben, aber habe dann gesehen, ja, jetzt würde ich mich Marketing total interessieren. Dort geht es um den Mensch, dort geht es um Kommunikation, um Organisation. Das war, wenn man so will, ein guter Aufbau. Bin dann vom Marketing über Social Media Management, dann eben sofort in die Führung von Kim, wie Sie gesagt haben, von dort direkt als geschäftsführender Arbeitnehmer zur SVP. habe dann da während diverse Ausbildungen schon gemacht, Marketing Management, dann im Raiffeisenverband als Unternehmensberaterin gearbeitet, vor allem dort Start-up-Beratung und auch für die Sozialgenossenschaften war ich zuständig, genau eben den wirtschaftlichen Aspekt mit dem sozialen verbunden. Habe nebenberuflich mein Masterstudium in Unternehmensberatung gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und bin durch das Studium zur Systemtheorie gekommen, eben das Ganzheitliche zu sehen, wo trotzdem der Mensch im Mittelpunkt steht. Und bin dann zurück in die Beratung, also war dann selbstständig als Unternehmensberaterin, habe dann wirklich umso mehr auch den Aspekt gesehen, ich möchte den Mensch weiterbringen und vor allem die Menschen stärken, das mache ich leidenschaftlich gern, vor allem auch Frauen stärken. Und habe dann zwei Master gemacht in Coaching, mittlerweile habe ich diverse Coaching-Ausbildungen. Weil mich fasziniert, je höher vermeintlich die Position, umso mehr beschäftigt mich der Mensch dahinter. Das geht Ihnen vielleicht auch so, wenn Sie jemanden kennenlernen wollen bei den Fragen. So geht es mir als Coach auch, weil schlussendlich sind wir alle Menschen. Deshalb, wenn man so will, ist es nicht so sehr eine Suche, sondern ein großes Interesse, den Mensch wirklich ganzheitlich zu voll und ganz beraten, fördern und unterstützen zu können. Und der Mensch ist wirklich die goldene Klammer herum, um all das, was ich im Leben bis jetzt gelernt und mache, ist wirklich den Mensch zu unterstützen.
Von dem her gesehen ist die Gemeinde ja ein wunderbares soziologisches Feld.
Feldforschung pur, ja.
Eigentlich ist, also wir managen Gemeinde verwalterisch, aber natürlich die Gemeinde besteht aus Menschen. Und wenn man nicht mit den Menschen dieser Gemeinde kann, dann wird es auch schwierig, die Gemeinde zu managen.
So. Eindeutig.
Wenn ich fragen darf, weil Sie angesprochen haben, so ihren Wunsch mit Kindern und auch medizinisch beruflich was zu machen. Wie schwierig war es dann aber wirklich, diesen Traum, sage ich jetzt, oder diesen Wunsch aufgeben zu müssen, in dem Moment, wo man weiß, da ist jetzt die Schranke. Wie schwierig war das für Sie?
Ich war in einer tiefen Krise, eindeutig, aber es gab zwei Situationen in meinem Leben und das ist wirklich meine Lebenseinstellung, nichts passiert von ungefähr. Und jede schwere Situation hat mich wirklich etwas gelehrt und hat mir jedes Mal eine neue Tür geöffnet. Also wie man wirklich aus dem italienischen Sprich kennt, wenn sich eine kleine Tür schließt, dann öffnet sich ein ganzes Tor. Und so kam es zum Beispiel auch, dass meine Tante damals wirklich ganz schwer an Krebs erkrankt war, wo ich auf einmal Zeit hatte. Also wenn ich im Arbeitsleben gewesen wäre, hätte ich kaum Zeit gehabt oder nur Zeit für Besuche. Und so konnte ich hier wirklich in der schwersten Zeit ihres Lebens Trauerbegleitung machen. Ich habe da eine Ausbildung da gemacht zur Trauerbegleiterin und habe ja wirklich die letzte Zeit palliativ zur Seite gestanden. Das ist etwas, wo ich unendlich Kraft daraus schöpfe im Leben und wo ich sehr dankbar bin, dass ich die Möglichkeit hatte. Und dann natürlich zu sagen, so, man kann der Typ sein und sagen, so, jetzt habe ich das Schicksal und oje, wie geht es jetzt weiter? Oder ich kann mich eben auf meine Stärken besinnen, wirklich auch kämpfen, eine Diagnose auch nicht anzunehmen, kann ich auch nur jedem raten. Also der Körper und der Geist sind verbunden und wenn man ganz stark, wirklich mental stark ist und etwas unbedingt möchte, natürlich muss man fleißig sein, auch bei den Therapien. Also man kommt nicht, es kommt
von alleine geht es nicht.
Aber gepaart, es ist eine starke Verbindung zwischen Geist und Körper da und man kann es schaffen. Und das hat mich einfach aus dieser Phase sehr geprägt.
Würden Sie heute sagen, wo Sie heute sind, das ist jetzt so richtig, das fühlt sich genau richtig an. Der Weg ist noch lange nicht zu Ende, mein Weiterbildungs-Junkie hat nie zu Ende, aber das ist stimmig für Sie.
Also ich fühle mich rundum wohl, ich werde heuer jetzt 45, ich habe wirklich das Gefühl, im Leben angekommen zu sein und wo es in der Familie stimmt, wo es in der Beziehung stimmt. Ja, einfach eine schöne Zeit, wo man einfach sehr viel Kraft auch daraus schöpft, natürlich seine Erfahrungen im Leben gemacht hat, vieles weiß, vieles kann, vieles erlebt hat, auch dankenswerterweise, wo man vielleicht eher schon jetzt anfängt, so das Lebensseil zu sehen, was möchte man noch erreichen oder wo führt die Reise noch hin?
Wir schauen mal, wo die Reise hinführt bei unserem satzvervollständigen Spiel. Sie können gerne ein bisschen kurz antworten, nicht zu lang, aber durchaus gerne zwei Sätze dazu sagen. Müssen aber, kann es auch ganz kurz machen. Eine SVP ohne Mehrheit.
kann künftig vielleicht öfter passieren?
Ich würde gerne für einen Tag das Leben einnehmen von dieser Politikerin, von diesem Politiker. Kann gerne lokal, national, international sein.
Da wäre ich gerne Trump und würde allerhand anders machen.
Das größte Problem der SVP zurzeit ist,
dass wir wieder mehr im Miteinander denken und arbeiten müssen.
Mein politisches Vorbild war immer,
eigentlich lebe ich nicht nach Vorbildern, muss ich wirklich sagen. Also ich versuche im Jetzt und Heute zu leben. Ich glaube, dass die Dinge einfach anders gelagert sind wie früher und ich könnte Ihnen wirklich kein Vorbild jetzt benennen.
Am ehesten, aber das dann mehr ein Lebensvorbild Ihrer Großmutter, wie Sie davor gesagt haben, aber das ist ja nicht explizit politisches Vorbild.
Aber ansonsten sicher viele Frauenrechtlerinnen oder auch Politikerinnen, die uns den Weg geebnet haben.
Dieser Politiker oder diese Politikerin, die haben mir jüngst besonders leid getan.
Katharina Zeller, liebe Kollegin aus Meran.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Ist die Schnelllebigkeit.
Das Schlimmste an einer Gemeinderatssitzung ist?
Dass sie zu lange dauert.
Da ist die Chefin dafür verantwortlich.
Nicht immer.
Die erste Landeshauptfrau Südtirols ist?
Tja, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich wünsche mir, dass das nächste Mal bereits Realität wird.
Was ich Parteiobmann Dieter Steger schon lange sagen wollte?
Ich glaube, wenn ich unserem Parteiobmann was sagen möchte, dann haben wir diverse Möglichkeiten. Ich habe jetzt konkret keinen Anlass.
Eine gute Beleidigung für einen politischen Gegner ist?
Eine gute Beleidigung für einen politischen Gegner. Das meint?
Das meint, Beleidigung ist jetzt vielleicht der überspitzte Begriff, damit es verständlicher wird, aber einfach in der Konfrontation, die ja durchaus passiert bei einem politischen Diskurs, politischen Debatte, kann einem ja mal auch was rausrutschen. Allerdings sollte das ja nicht unter der Gürtellinie passieren, sondern immer mit Niveau und auf einer gewissen professionellen Ebene. Aber das gehört ja auch zum politischen Diskurs dazu, dass man sich mal eine verbal reinhaut, sage ich jetzt mal. Das kann man elegant machen. Deswegen gute Beleidigung. Dass es nicht verletzend ist, aber dass es trotzdem sitzt.
Kann ich Ihnen nicht das anbieten, da das wirklich eine Stärke von mir ist, auch wenn man so will, den politischen Gegner oder den Gegenspieler wirklich mit Respekt als Mensch zu behandeln. Mich kann man noch so sehr anschreien zum Beispiel, werde ich ruhig und gelassen bleiben, weil ich da bei mir bleibe und das sagt mehr über A als über B aus.
Ich bin froh, 2023 nicht für den Landtag kandidiert zu haben, weil...
Weil ich mit Leib und Seele und Herz gerne Bürgermeisterin bin.
Welche Rolle spielt Ihre Familie in der Politik, Frau Kuprian?
Also meine Familie ist großartig und spielt natürlich eine sehr zentrale Rolle, damit ich diese Funktion ausüben kann. Meine Eltern sind Gott sei Dank beide pensioniert, leben im selben Dorf. Wir sind nur eine kleine Familie, es gibt nur uns drei Kuprians im Dorf. Wir kommen ja von extern. Und sind nur eine kleine Familie, aber dafür umso größer, möchte ich behaupten. Also mein Vater hat eine tragende Rolle bei meiner Kleinen gespielt. Also die sind ein Herz und eine Seele. Also vielleicht, wo er für mich nicht so die Zeit hatte, das hört man oft von Großeltern, bringt er sich jetzt wirklich sehr, sehr viel ein. Und auch meine Mutter, also sind wirklich großartig und ich habe einen Partner, der das auch mitträgt. Er ist selbst nicht gesellschaftspolitisch oder ehrenamtlich tätig. Er ist Freiberufler, das heißt, ist auch ein großer Vorteil, dass man zeitlich auch die Flexibilität hat und sich auch einteilen kann. Ja, jeder hat klare Rollen und das funktioniert im Miteinander einfach sehr, sehr gut. Man kann sich gegenseitig verlassen. Familie ist für mich das Wesentliche im Leben. Wo man auch Kraft schöpft, wenn man vom Amt oft kommt und sich richtig mal ärgert oder so und ich sehe meine Kleine, dann ist alles wieder gut und geerdet. Ja, ich wünsche jedem wirklich, dass er auch das erleben darf, Kinder selbst zu haben. Es ist wirklich ein großes Geschenk.
Weil Sie davor ganz zu Beginn angesprochen haben, dass ja fast ein bisschen die Familie unter Anführungszeichen schuld ist, dass Sie kandidiert haben. Ihr Vater hat gesagt, die Astrid soll das machen. Ja. Wann sind Sie dann zur SVP? Immer schon SVP seit Geburt an oder?
Also Meine Familie war sicherlich schon immer klassischer SVP-Wähler. Mhm. Und auch meine Großmutter war überzeugtes SVP-Mitglied. Mhm. Wenn man so will, auch vom Charakter, von der Figur her, sehr Maniago-ähnlich. Mhm. Also wirklich auch von der Statur sehr karg und vom gleichen Drahtig. Geburtsjahr. Und sie hat mir immer wesentlich mitgeteilt, wie wichtig das ist und hat natürlich alles geschichtlich erlebt, auch den Pakt und Co., wie wichtig das ist, dass wir heute hier stehen, wo wir stehen und wen wir das zu verdanken haben. Und deshalb war für mich und auch in unserem Dorf gab es damals nur die SVP einfach ganz klassisch. Wenn ich mich politisch engagieren möchte, dann gibt es nur die SVP und die SVP ist wirklich meine Heimat. Dort fühle ich mich nach wie vor wohl mit kleineren Krisen zwischendurch, aber auch eine Gemeinschaft macht das aus, dass man nicht immer alles mittragen kann und möchte, aber trotzdem die großen Werte sind die, die ich mittragen kann und für mich gibt es deshalb politisch nur diese Heimat.
Was sind das für Werte?
Also ich glaube schon, diese Werte der Autonomie, unsere Traditionen, Werte braucht man, aber vor allem unsere volkstumspolitische Seite auch. Also dass wir wirklich die Partei für Deutsche und Ladiner sind, dass wir wirklich uns gekümmert haben. Mhm. Wir haben den ganzen Wohlstand effektiv Frauen und Männern in dieser Partei zu verdanken, die sich wirklich eingebracht haben, auch in schwierigen Zeiten. Ich kenne ja die Politikerinnen alle, auch die Kinder der damaligen Politiker, die wirklich mit zur Schule gegangen sind, mit Begleitern und so weiter. Also die haben wirklich auch für ihre Werte sind sie eingestanden und hatten auch persönliche Konsequenzen. Wen ich auch sehr bewundere, ist Frau Martha Ebner, also die ich wahnsinnig schätze. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, die 100 und sogar 100 plus jetzt, wie Martha, Jahre alt sind, die einem wirklich lebhaft erzählen, wie es im Land zugegangen ist und dass wir jetzt eigentlich 60 Jahre später in dem Frieden, in diesem Wohlstand, in dieser Gesellschaft zusammenleben, dann glaube ich, zahlt es sich aus, sich selbst einzubringen.
Weil Sie so die Vergangenheit und den Aufbau auch vor allem durch und dank SVP geschildert haben, sind Sie da immer dann glücklich mit dem Ist-Zustand dieser Partei?
Also ich denke wirklich aus Überzeugung, dass Geschichte und Erfahrung wichtig sind, um gute Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Aber
das will ich auch gar nicht kleinreden.
Ich würde mir echt ein paar Kanarienvögel wünschen, Kanarienvögel aus der Metapher her. Also die englischen Bergleute hatten damals einen Kanarienvogel mit. Die haben sie, wenn der Kanarienvogel angefangen hat zu zwitschern, wussten sie, es lauert Gefahr und gingen sozusagen aus dem Schacht raus. Deshalb wünsche ich mir ein paar bunte Kanarienvögel, die aus der Reihe auch austreten, die wirklich auch bewusst provozieren oder auch pragmatisch in die Zukunft schauen, wirklich Lust auf Innovation und was Neues haben und wirklich auch Zukunftsszenarien auch durchdenken, weil jeder ist für seine Zeit und wir sind Kinder unserer Zeit, aber auch die Partei und die Geschichte soll auch mit der Zeit gehen.
Wir nehmen heute auf am 16. Juli, wo natürlich wir gerade in einer aktuellen Situation stecken, wo wieder sehr viel über diese Koalition diskutiert wird, über den Koalitionspartner mit Fratelli d'Italia und die Schwierigkeiten, die man damit hat, wobei man diese Schwierigkeiten eigentlich von Anfang an wusste, dass sie irgendwann auftreten würde. Deswegen frage ich, ob man da wirklich immer einverstanden ist mit der Linie oder ob man sich denkt, ich habe in meiner Gemeinde zu tun genug, die in Bozen unten werden schon wissen, was zu tun ist. Um das zu verstehen, wie so die Dynamiken sind auch, vom Kleinen zum Großen und vom Großen zum Kleinen. Inwieweit hat man dadurch als Bürgermeisterin auch die Macht zu sagen, lieber Obmann, so nicht?
Also ich bin sicher nicht mit allem einverstanden, aber umgekehrt, wenn Sie vielleicht bei mir hereinschauen würden, wie ich die Gemeinde führe, wären Sie vielleicht auch nicht mit allem einverstanden. Deshalb möchte ich wirklich, jeder Frau, jeder Mann muss sich in dem Ort, wo er seine Funktion hat, einfach am besten einbringen für diejenigen, für die man einstehen möchte und die Ziele, die man erreichen möchte. Ich finde es derzeit, es sollte wieder mehr um Inhalte, weniger um Personen gehen, finde ich.
Aber in dem Moment geht es ja durch die Person um Inhalte durchaus auch.
Ja, nicht immer. Und was natürlich zwecks Verbindung nicht immer so top funktioniert, dass man einfach trotzdem, obwohl man die Ebene darunter ist, sehr vieles aus den Medien erfahren darf, was vielleicht noch nicht so im Hintergrund besprochen wurde oder vor allem auf die Praktikabilität oder Operativität dann in der Gemeinde oder als Konsequenz, was dann beim Bürger wirklich umsetzbar ist, überprüft wurde. Ich bin ja auch Design Thinkerin und dort wird der iterative Prozess gelebt, dass man sich wirklich mit den Bedürfnissen und mit dem Problem beschäftigt, dann Ideen generiert, dann versucht, was umzusetzen und wenn das, was man umsetzt, nicht funktioniert, geht man wieder an den Start zurück. Und das wäre vielleicht ein moderner, kreativer, innovativer Ansatz in der Politik, dass man auch manches Mal nicht nur durchdrückt und weitermacht, wo es Schwierigkeiten gibt, wo man merkt, es kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht so gut an, dass man auch die Bereitschaft zeigt, Dinge einfach auch zu verändern.
Sie waren ja Nachbarn von uns, in diesen 3 Jahren, wo Sie Geschäftsführerin der Arbeitnehmerinnen waren, damals noch Arbeitnehmer, heute soziale Mitte. Wie ist das, wenn man, da geht man jeden Tag ein und aus in der Partei, erfährt ja sehr viel mehr von der, unter Anführungszeichen, hohen Politik, lernt sehr viele Menschen auch kennen, sehr viele Politikerinnen kennen. Jetzt sind Sie draußen, aber wissen ja, wie es läuft. Mich würde interessieren, welchen Blick Sie heute manchmal haben auf diese Bozner politische Blase durch das Wissen und durch die Erfahrung, die Sie eben sammeln durften in diesen Jahren.
Also für mich war es eine wunderbare Zeit, als hauptamtliche Mitarbeiterin in der SVP tätig zu sein. Ich konnte all meine Stärken und Fähigkeiten einbringen. Und vor allem waren es intensive Wahlzeiten und ich bin durchaus ein Mensch, der begeistern, motivieren und bewegen kann. Vor allem, wenn man so will, nicht nur Weiterbildungsjunkie, sondern Wahlkampfjunkie.
Ehrlich?
Ich liebe Wahlkämpfe.
Warum?
Ja, weil genau das Mobilisieren mir Spaß macht. Menschen motivieren, Menschen stärken, Menschen begeistern, mobilisieren. Dort ist volles Marketing drinnen, Organisation, Projektmanagement, dort ist natürlich Kommunikation gefragt. Den Menschen zu verstehen, die Bedürfnisse des Menschen zu verstehen, nicht nur im Büro zu sein, sondern ich liebe ausgerechnet auch den Straßenwahlkampf, den viele nicht so gerne haben. Also ich mag mich mit Menschen zu konfrontieren und wirklich auch aufzunehmen. Gute Politik kann nur funktionieren, wenn man auch wirklich das Ohr draußen hat. Und dort versteht man, dass wir Politik oft mit Inhalten verstehen, aber der Bürger meistens das Wissen nicht hat, wie über Komplexität, über Zusammenhänge, dass man einfach Politik auch vielfach einfacher erklären muss. Was ich stark gemerkt habe, eben durch, ich kenne die Menschen, Politiker, und eben es ist schön, die Menschen hinter der Funktion und hinter der Politik zu kennen und zu sehen.
Aber wenn ich nochmal fragen darf, Ihr Blick heute, also Sie haben das jetzt erklärt, wie gut die Zeit war und wie viel Sie gelernt haben und wie Sie sich da oder wie viel Sie mitnehmen konnten, aber wenn Sie da heute drauf schauen, was denken Sie sich? Nehmen Sie mit uns mit in Ihrem Kopf?
oje, schwierig. Na, ich denke mir tut es wirklich leid, ganz offen, dass die Partei und die Verwaltung geschrumpft ist. Also wir, das waren noch die Zeiten, wir waren ein starkes Team und das wissen Sie selber, also wirklich eine tolle Gemeinschaft, auch sehr viele Frauen auch, die sich eingebracht haben und ein tolles Team. Und in diesem Teamgedanken haben wir sehr viel bewegen können. Man kann nicht eine große Maschinerie, wie es eine Partei ist, mit ganz wenigen Mitarbeitern bewerkstelligen. Jemand muss die Arbeit ja auch tun. Also das tut mir wirklich von Herzen weh. Corona hat zudem einiges dazu beigetragen, dass natürlich nicht so viele Treffen stattfinden konnten. Und die Stärke der SVP war immer das Netzwerk, also die Kapillarität, dass wir wirklich viele Veranstaltungen hatten, uns getroffen haben. Das fehlt mir manchmal. Also wirklich viele, viele Jahre haben wir wirklich diese starke Gemeinschaft gespürt und mit Leidenschaft das Ehrenamt betrieben. Und die Partei lebt von diesen ehrenamtlichen Funktionären und Funktionären.
Also Sie finden gut, wenn das jetzt heute soziale Mitte heißt und nicht mehr Arbeitnehmer?
Ich finde das...
Wobei, ist ein Name, aber mit dem Arbeitnehmern, ich stecke immer noch in diesem Begriff, ist es ja seitdem eigentlich immer ein bisschen leiser und schwächer geworden. Nützt da die Namensänderung was?
Also aus marketingtechnischer Sicht ja, weil man natürlich Nomen est Omen, Arbeitnehmerinnen verbindet man mit Arbeitnehmenden. Das heißt, soziale Mitte finde ich gut. Mein Anspruch war immer die Sozialdemokratie. Also auch nach dem Vorbild der SPD zum Beispiel, also wo sich wirklich alle Menschen finden, egal welcher Berufsschicht, welcher hierarchischen Ebene, dass man wirklich die sozialen Werte lebt, aber es kann genauso ein Wirtschaftstreibender dabei sein. Mich hat das immer fasziniert. Ich gehöre ja auch zu denen, die die Initiative der Mitte, also die Mitte in der SVP initiiert haben.
Ist jetzt Weg,
weiß ich nicht. Es lebt immer von diesen Menschen, die den Einsatz erbringen. Und natürlich braucht man Sichtbarkeit, man braucht ein Programm, deshalb auch wie vorhin. Eins ist der Name, das andere ist Programm. Der dritte Punkt sind die Menschen, die es umsetzen und dann wirklich schaffen, das auch zu kommunizieren. Und ich glaube einfach, das ist die größte Zielgruppe nach wie vor, die größte Wählerschaft in unserem Land, wo wirklich äußerst viel Potenzial drinnen wäre. Also jetzt komme ich wieder ins Kämpferische, wo ich einfach denke, ja, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich einfach im Land nicht so sehr vertreten und sie haben einfach realpolitisch sehr viele Themen, die sie einfach beschäftigen.
Das heißt, so wie Sie das erklären und auch mit all dem, was Sie davor schon erzählt haben, hat die Partei schon sowohl intern als auch nach außen hin einfach ein Kommunikationsproblem.
Vielleicht schaffen wir es nicht immer, das, was wir wirklich fleißig und emsig tun, nach außen zu kommunizieren. Und vielleicht ist wirklich vom Bürger heute gefühlt die Politik zu weit weg, wirklich von der Bürgerschaft.
Was kann die große Politik, sage ich jetzt mal, in Bozen, die hohe Landespolitik, von der kleinen lernen, von der Gemeindepolitik?
Sehr, sehr viele und viele davon sind ja von der Gemeindepolitik gestartet. Das heißt, wirklich wieder die Interessen aufzunehmen und oft eher im Kleinen versuchen, Dinge zu lösen, als wie im ganz, ganz Großen. Mir geht es wirklich auch darum, zu sehen, dass wir nicht Gesetze machen, die extrem Interpretationsspielraum eröffnen oder die wirklich dann kaum lesbar, kaum verständlich oder umsetzbar sind und die dann in der Realität wirklich zu Problemen führen. Das heißt, es ist nicht einfach, weil natürlich die Gesetze vielfach auch von Juristen geschrieben werden, die nicht unbedingt dann auch die Praxis oder den Praxisbezug haben. Es gibt zwar den Rat der Gemeinden, wo die Gesetze auch vorab in Lesung kommen und wo die Praktikabilität ja auch überprüft werden könnte, aber auch eigentlich müsste, ehrlich gesagt, in jedem Gesetzgebungsausschuss auch jemand von der Gemeindeebene drinnen sein.
Ja, weil es wird ja immer, vor allem wahrscheinlich kurz vor den Gemeinderatswahlen, immer gesagt, wie wichtig die Gemeinden sind, wie wichtig die Ortsausschüsse, wie wichtig die Gemeinderäte sind. Aber irgendwie sind das dann doch wieder ferne Planeten, die man bis zur nächsten Wahl ein bisschen gerne vergisst. Nicht vergessen, aber vielleicht nicht mehr ganz. Oder täuscht der Eindruck?
Also ich glaube, dass wir autonom handeln und unsere Bürger geben uns ja auch bei den Wahlen recht, dass wir gute Arbeit leisten und wir haben wirklich die Möglichkeit, relativ schnell zu handeln und doch einiges umzusetzen und lösungsorientiert zu sein. Deshalb gefällt mir diese Ebene auch so gut und finde ich mich auch sehr gut zurecht. Ich bin nicht jene, die eben Gesetzestexte einbringt oder Ideen oder in 100 Sitzungen sitzen möchte. Deshalb habe ich mich damals eben auch entschieden, in der Realpolitik, wenn man so will, zu bleiben, wo ich auch konkret anfassen und mitgestalten
kann. Das klingt schon Realpolitik. Also für die Gemeinde, was haben wir dann oft in der Landespolitik? Aber ich verstehe, wie Sie es meinen. Viele, die von der Gemeinde in den Land da kommen, ich sage das jetzt mal bewusst unter Anführungszeichen, vielleicht auch scheitern ja auch, weil die Ansprüche anders waren, weil vielleicht die Vorstellungen anders waren, weil man merkt, dass das wirklich viel Gesetzesarbeit ist und man ein bisschen von den Menschen wegrückt, ohne das werten zu meinen, ist einfach so.
Es braucht für jede Ebene und für jede Funktion die richtigen Leute.
Was fasziniert Sie noch an der Politik? Nach so vielen Jahren Gemeindepolitik, und das ist ja wirklich dann an durch auch ein sehr hartes Geschäft.
Es ist ein hartes Geschäft, härter wie die Wirtschaft. Auch die kann hart sein, aber wirklich, mich fasziniert die Gemeinschaft und wirklich was bewegen zu können für die Menschen Und die Dinge, die wir auf Gemeindeebene ankurbeln oder sehe ich jeden Tag. Also ich gehe durch mein Dorf und kann sagen, ah ja, da hatten wir eine große Diskussion, ob wir überhaupt eine Kita machen wollen oder nicht. Heute nicht mehr wegzudenken, wo wir eigentlich noch Plätze brauchen würden oder so. Dann geht man einfach durchs Dorf ganz bewusst. Oder man sieht einfach alles. Also mein Mann sagt, wenn wir mit dem Rad durch den Dorf fahren, ah, jetzt bist du auf Lokalaugenschein. Ja, ich kann nicht anders, da sehe ich 20 Dinge. Also, dass sich kümmern und die Verantwortung wirklich bewusst leben und tragen und eben wie im Kleinen, wie im Großen eben das den eigenen Lebensraum zu gestalten, das ist das, was mich fasziniert.
Kann man aber auch sehr viel lernen? Also muss man an Eigenschaften vieles mitbringen, um so ein politisches Amt vom Gemeinderat, Gemeindereferentin, Bürgermeisterin zu stemmen? Oder kann man auch sehr vieles lernen?
Beides. Also ich finde echt, dass man einige Führungskompetenzen braucht. Man braucht großes Interesse und ich sehe es alle 5 Jahre wieder, zum Beispiel bei den Mitgliedern des Gemeindeausschusses. Man versucht zwar nach Themen, Feldern oder nach Kompetenzen oder Neigungen oder ja, wo man ehrenamtlich eher einen Bezug dazu hat, zuzuordnen, aber es ist nicht durchaus bei allen Themen möglich. Das heißt, dort erlebe ich es wirklich immer mit sehr viel Einsatz, Engagement, kann man einfach sich fast alles aneignen, wenn man nur möchte. Und da geht es einfach um die Einsatzbereitschaft. Wenn man sagt, ja, ich bringe mich ein, wir sind alle kommen aus einer anderen Profession, ich bin auch nicht die Raumordnungsspezialistin, ich bin nicht Juristin, ich bin nicht das, aber ich bringe von vielen Bereichen ein Grundwissen mit, ein Verständnis mehr einzubringen und vieles kann man sich aneignen. Und man braucht in der Politik wirklich eine große Solidarität zu den Mitarbeitern und ein großes Vertrauen, dass man wirklich auch gut begleitet und beraten wird.
Ich frage auch deshalb, weil Sie sind ja eigentlich doch auch jemand, der immer sehr auch Frauen unterstützt oder sich für Frauen in der Politik einsetzt, haben ja auch sehr viele Vorträge gemacht und sind eben frauenpolitisch aktiv bei der SVP seit vielen Jahren schon. Frau kann sich das auch zutrauen, ein politisches Amt. Muss ja nicht gleich Bürgermeisterin sein, man kann ja auch politisch tätig sein, ohne gleich das große Amt anzustreben.
Auf jeden Fall, weil Frau einfach sehr viel wichtige Fähigkeiten mitbringt, weil wir generell so Kümmererinnen sind. Wir wirklich immer das Ohr bei den Leuten einfach haben, sehr viel Empathie einfach mitbringen, auch zwischen den Zeilen manchmal vielleicht besser lesen können, ein starkes Gefühl einfach haben, ob die Dinge stimmen oder nicht stimmen. Und das alles sind sehr, sehr gute Eigenschaften, in die Politik zu gehen. Und meistens sind wirklich die Frauen, die sich auch in den Familien um viele Themen kümmern. Und wir brauchen Kümmererinnen und Kümmerer in der Politik.
Müsste sich am System etwas ändern, damit es vielleicht Frauen noch leichter gemacht wird? Oder ist das ein Trugschluss?
Also das System an und für sich, wir haben es dieses Mal ja schon gemerkt, mit ein Drittel Frauen auf den Listen hat auch was bewegt. Wir sind jetzt ungefähr beim Drittel auch bei den Wahlergebnissen. Ich durfte das letzte Mal ja die weiblichste Gemeinde Südtirols sein. Ja. Also wir hatten von 15 Gemeinderäten 8 Frauen und 7 Männer. Wir haben jetzt wiederum umgekehrt 7 Frauen und 8 Männer. Wir haben die Parität. Ich empfinde das bei uns jetzt aber nicht als so Riesenerfolg, sondern es muss einfach gesellschaftlich gelebt werden. Das heißt, bei uns ist es fast selbstverständlich, viele Positionen auch im Vereinsleben sind von Frauen bei uns in der Gemeinde besetzt. Das Bild, sage ich mal, macht was. Das ändert sich. Auch jetzt für vielleicht meine Tochter oder die Kindergartenkolleginnen und Kollegen ist das selbstverständlich, dass Frau vorne ist. Deshalb haben wir schon auch Vorbildfunktion. Wir haben jetzt ja gesehen, mittlerweile sind wir 17 Bürgermeisterinnen von 116 Gemeinden. Das heißt, langsam kommt was dazu, es ändert sich was, das Bild, das gesellschaftliche Bild. Aber natürlich wäre es schön, wenn es selbstverständlich wäre, dass Frau wählt und Mann auch Frau wählt.
Aber was macht vor allem der Bezirk Burggrafenamt da anders? Also so viele Bürgermeisterinnen wie in sonst keinem anderen Bezirk. Also ihr seid da Spitzenreiter und auch sonst sehr frauenpolitisch sehr stark unterwegs, SVP-mäßig. Warum?
Ich glaube, dass wir wirklich ein sehr offener Bezirk sind, dass wir natürlich Vorbilder auch hatten, muss ich sagen. Also Ich kann klar benennen, also Rosemarie Barmer ist eine durchaus sehr starke Frau, war als Bürgermeisterin sehr anerkannt, sehr engagiert, hat auch für mich wirklich, oder genauso Maria Gasser-Fink in Klausen, das waren einfach so Frauen, die auch ich im Vorfeld befragt habe, ob ich mir das zutrauen kann, darf, ob ich das wirklich auch mit Kind schaffe. Das waren Personen, die wirklich Vorbilder waren und wirklich auch immer geschaut haben, dass Frauen nachkommen. Ja, weiß ich nicht. Also wir Burggräflerinnen sind vielleicht generell recht offen engagiert und haben, sage ich mal, man braucht, damit man als Frau weiterkommt, auch viele Unterstützer, sage ich ganz bewusst, männliche Unterstützer. Auch bei mir waren immer viele Männer, die mich auf meinem Weg einfach unterstützt und den Weg geebnet haben. Und wenn wir es schaffen, dass die Männer wirklich sagen, schau, wählst die Frau oder wir nominieren eine Frau, dann haben wir es geschafft. Und wirklich, wir haben ein Top-Ergebnis eingefahren im Burggrafenamt. Wir sind wirklich Vorbilder für das ganze Land. Wir sind im Vorfeld auch wirklich im Wahlkampf in einigen Gemeinden gewesen, Frauen zu motivieren, dass sie sich zutrauen können, wirklich auch zu kandidieren. Und wie Sie gesagt haben, man muss nicht immer an die Spitze. Also das kann vielleicht dann eine logische Konsequenz sein. Aber einfach sich das zutrauen.
Und dann mal ins kalte Wasser springen. Warum nicht? Was soll schon passieren?
Genau, es kann nur Gutes rauskommen. Also Pippi Langstrumpf-Prinzip.
Würden Sie sagen, Sie haben sich verändert durch Ihre politische Tätigkeit?
Eindeutig, ja.
Also ich meine, dass Veränderung ist immer gut und man verändert sich ständig. Aber speziell Politik ist ja nochmal ein anderes Feld, eben weil man viel in der Öffentlichkeit steht und mit anderen Facetten des Lebens zu tun hat, wie in anderen Berufen. Deshalb wirklich die Frage, kann Politik einen verändern?
Politik verändert einem sicher. Also für mich, muss ich wirklich sagen, hat die Verantwortung mich verändert. Man muss sich das vorstellen, man ist nur im Amt, nicht im Amt, ja, 9 bis 5 Uhr, Montag bis Freitag, sondern man hat 365 Tage Verantwortung, 24 Stunden. Das zeigt sich darin, dass man ja auch oberste Zivilschutzchefin ist und das haben wir von Pike auf gelernt, da wir in Corona-Zeiten das auch effektiv gespürt haben, dass wir für die Gesundheit, für das Wohlergehen der Gemeinschaft wirklich Verantwortung tragen. Und diese Verantwortung spüre ich stark. Also wenn ich 10 Minuten das Handy nicht neben mir habe oder jetzt 1,5 Stunden hier nicht auf das Handy geschaut habe, dann ist es für mich schwierig. Oder ich kann mir keine Nacht vorstellen, wirklich das Handy abgeschalten zu haben. Es könnte ja läuten, es könnte zivilschutzmäßig ein Einsatz sein. Man fährt nicht unbedacht ins Wochenende, ohne nicht klar einfach geregelt haben, dass jemand vor Ort ist und sich kümmert. Also diese Verantwortung für andere spüre ich stark und das lebe ich auch nochmal anders.
Aber wie genau hat Sie diese Verantwortung verändert oder wie spüren Sie die?
Verantwortung ist was Schönes, aber natürlich auch Druck und Erwartung. Also man muss dem ja auch entsprechen oder man ist schon so konstant unter einem Dauerdruck. Oder auch im Urlaub denkt man sich, ja, wie viele Stunden bin ich weg, wenn jetzt was wäre, also komme ich heim und ist alles geregelt. Aber die Verantwortung ist auch was Schönes in dem Sinn, dass man sich eben kümmern darf. Und ansonsten resilienter, also wie ich schon vorhin im Gespräch gesagt habe, also vielleicht früher habe ich eher um etwas gekämpft oder wollte ich meinen Kopf auch durchsetzen oder im positiven Sinne auch ja, etwas weiterbringen. Oder heutzutage denke ich mir, ja, es muss nicht immer alles sein.
Weil Sie angesprochen haben, gerade die Pandemiezeit, wo Sie als Bürgermeisterin angefangen haben, neu und frisch, und dann gleich damit konfrontiert waren, eben mit dieser Verantwortung als oberste Zivilschützerin so. Und wo ja für alle diese Situation Neuland war. Was haben Sie da für sich gelernt aus dieser Zeit?
Es war, wie Sie gesagt haben, eine sehr intensive Zeit, aber positiv gesagt, auch sonst beruflich in der größten Krise bin ich am stärksten. Wenn man so möchte, bin ich eigentlich wirklich schon stark gestartet. Also unter schwierigen Voraussetzungen organisieren zu müssen, kommunizieren zu müssen. Also da ist mir mein digitales Verständnis auch sehr zugute gekommen, dass ich mich sofort, also einfach mit Videokonferenzen, einfach weil ich sehr, sehr digital affin bin, wir haben ein IT-Unternehmen, also da habe ich mich sofort zurechtgefunden. Es ist mir total entgegengekommen, weil ich ein monatealtes Kind mit Beginn der Bürgermeisterschaft zu Hause hatte. Das heißt, vieles von daheim, vieles Homeworking, vieles Smart erledigen konnte. es sind die ganzen Abendtermine weggefallen, die mir in dieser Situation enorm unterstützt haben, dass ich auch bei meiner Familie, bei meiner Tochter sein konnte, muss ich sagen. Und ich in dieser Zeit einfach in kürzester Zeit enorm viel erledigen konnte. Und was natürlich möchte ich ansprechen, meine Mitarbeitenden sind Gold wert. Ich habe sie vorher schon gekannt und durfte sie noch besser kennenlernen. Und auch da ihnen das Vertrauen zu geben, dass jeder an seinem Ort oder in diesem Fall jeder daheim, weil wir haben uns ja nicht vor Ort, meistens waren ja nicht alle vor Ort dann auch zurechtgefunden haben, das hat einen zusammengeschweißt. Aber mich hat dann wirklich eine Episode sehr, sehr geprägt. Damals Nachbarbürgermeister noch Harald Stauder, dass man direkt verhandeln musste, wie weit darf meine Bevölkerung in seine Gemeinde, weil er als Großgemeinde natürlich die Infrastrukturen hat. Wir haben nur ein Gemischtwarengeschäft für Nahversorgung. Deshalb musste ich verhandeln, wie weit meine Bürgerschaft in seine Gemeinde darf. Also das muss man sich vorstellen können. Oder besonders, es gab Ereignisse, wo wir ja wirklich nur aus Arbeitsgründen, aus gesundheitlichen Gründen überhaupt das Haus verlassen durften, dass sich wirklich Menschen mit persönlichen Schicksalen gemeldet haben, wo ich autorisieren musste, dass jemand zur sterbenden Mutter in eine andere Gemeinde darf. Also das sind so Erlebnisse, die mich sehr stark geprägt haben, wo ich denke, ich bin in die Politik gegangen, um Verantwortung gerne zu tragen, um etwas zu verändern, aber das ging für mich ins Diktatorische. Also da habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil ich dann auch jeden Tag quasi bis neue Maßnahmen gekommen sind, jedes Mal alles durchzulesen, einfach die Kommunikation und dann einfach auch zu sagen, so Sanktionen, du bist dafür zuständig, wenn etwas nicht eingehalten wird, dann musst du quasi deine Bürger auch sanktionieren, das war etwas, was belastend war. Ich habe den Tag wirklich genossen, als ich zum ersten Mal nicht mehr die Listen bekommen habe, wer infiziert war. Das hat nur eben Carabinieri, Polizei und die Bürgermeister haben die Listen täglich bekommen. Auch zu wissen, wer infiziert ist. Und dann zu Beginn habe ich wirklich jeden angerufen, ob jemand was braucht, ob Medikamente braucht, Lebensmittel, wie auch immer. Das war für mich eine äußerst intensive Zeit, aber vielleicht das war auch die Zeit, die gerade meine Stärke ist.
Im Nachhinein natürlich schüttelt man über sehr vieles den Kopf, in der Situation wahrscheinlich auch schon über sehr vieles. Mit der Distanz ist nochmal ein bisschen anders, aber Listen von Infizierten, was ist die Information, der Informationswert? Irgendwann, vielleicht am Anfang, okay, aber ja, das hat so sein müssen.
Also wir waren Gott sei Dank nie Hotspot. Da gibt es aber so Geschichten unter Bürgermeistern, wenn man so auch von den Medien erfährt oder die Listen sieht, auf einmal steigen die Zahlen massiv. Wir hatten da Angst, also ganz klar. Also jetzt weiß man bestimmte Dinge, aber in dieser Krisensituation hatten wir ja am Anfang alle Angst um unser Leben, wenn wir ehrlich sind. Und da denkst du, du bist für das Kollektiv zuständig und wenn jetzt wirklich so massiv jetzt das Virus deine Bevölkerung befällt, ist das nicht mal lustig. Das heißt, da bist du wirklich verantwortlich für Maßnahmen zu setzen, aber eben wenn es dann ins Überprüfen und Schauen, ob jemand das einhält und Strafen verhängen, das war nicht mehr mein Ding.
Was können wir noch von Ihnen erwarten?
Beruflich oder privat?
Politisch. Wir bleiben bei der Politik.
Politisch noch macht es mir Spaß. Ich bin bewusst neu angetreten für diese 5 Jahre. Ich bin ein Mensch, der Herausforderungen nie scheut, auch Angebote nie scheut. Sollte ein Angebot wiederkommen, auch gut überlegen werde. Und ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass ich einfach bewusst auch eine Entscheidung treffe, nicht mehr politisch tätig zu sein. Mich würde auch beruflich noch das eine und das andere reizen, wo ich einfach meine Erfahrung einbringen kann. Und mich würde wirklich eine tolle große Herausforderung nochmal reizen.
Zum Schluss noch, was macht Ihnen Hoffnung?
Meine Tochter jeden Tag. Also wir machen das für die nächste Generation.
Frau Kuprin, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, mal abseits von Handy und E-Mails und vielleicht mal in der Hoffnung, dass nichts passiert ist inzwischen. Germs wird noch stehen, hoffe
alles
ich mal.
Alles gecheckt.
Alles gecheckt. Im digitalen Zeitalter kann man ja an allen Kanälen ständig informiert werden. So. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Hand für alles, was kommt.
Ich danke für die Einladung. Es war mir wirklich eine große Ehre, vor allem dieses neue Format Podcast mal auszuprobieren.
Ja, wir sind selbst noch immer am Testen und hoffen, dass wir vielleicht einige Zuhörerinnen im Laufe der Zeit immer wieder dazu bekommen können. Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Astrid Kuprian. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Perspektive auf dieses Gespräch. Schreibt all das gerne bei Spotify in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört. Auf bald!